anschaulich diesen Weg, über den wir heute auch im Lied und durch Steve geführt wurden, einmal noch anschaulich diesen Weg der Ereignisse um die Hinrichtung, die Todessituation von Jesus, hat sie aufgezählt. Und wir haben auch gehört in der letzten Zeit über die Bibelstelle von den Jüngern, als sie danach auf dem Weg nach Emmaus waren. Die Jünger dachten, und andere auch, es ist das Ende. Und dann hatten sie eine Begegnung mit Gott. Dann hatten sie eine Begegnung mit Jesus. Mit diesem Gott, mit dieser überströmenden Liebe dieses wunderbaren Gottes. An dem Beispiel der Jünger können wir sehen, die gingen weg von Jerusalem. Sie gingen weg von hin in Richtung Emmaus. Und Gott zeigt an diesem Beispiel, wie er sich nach den Menschen ausstreckt. Jesus sucht diese Jünger auf, die verzweifelt sind, weil sie ihn verloren glaubten, weil sie ihn verloren hatten. Sie fühlten sich so fern, verloren und einsam, so leer und hatten keine Hoffnung. Jesus war nicht mehr da. Ihr Rabbi, ihr Meister, ihr Anführer, er, der doch Israel frei machen sollte. Sie fühlten sich sowas von gottesfern, wie man sich nur gottesfern fühlen konnte. Kennst du dieses Gefühl? Holt es dich manchmal auch ein, dass du dich so fern fühlst, so weit weg, so leer, so aussichtslos? Nun, wir haben ja einen Vorteil. Wir kennen die Geschichte von Jesus jetzt. Wir können sie in der Nachschau betrachten und hören und haben die Heiligen Schriften als historische Dokumente und als Beweise für die Existenz Gottes. Also was wollen wir noch mehr? Es gibt die Bibel. Lasst sie uns doch einfach nur lesen und vielleicht wichtige Stellen auswendig lernen. Sollte das nicht reichen? Gott wusste offensichtlich, dass es mehr braucht, weil er eben weiß, dass wir schwach sind, dass wir zu schwach sind, um alleine aus dem Lesen und Wissen um Schriften mit ihm in eine liebevolle Beziehung zu kommen. Gott sehnt sich aber danach um eine Beziehung mit dir. Er bietet uns sozusagen eine väterliche Beziehung. Er bietet dir eine väterliche Beziehung an. Aber ebenso wenig, wie du schwimmen lernst, indem du ein Buch über Schwimmen gelesen hast oder ein Hamburger wärst, indem du zu McDonald's gehst, wirst du auch nicht in eine Beziehung zu Gott kommen, alleine dadurch, dass du die Bibel kennst. Diesen Teil nämlich, oder das, was genau dazu führt, das kannte Jesus schon. Oder wohin das führt, das kannte Jesus schon. Dass alleinig der Buchstabe, die intellektuelle Seite der Bibel nicht ausreicht, das wusste Jesus schon. Die Erfahrung hatte er hinter sich. Das war alles vor der Zeit, bevor Jesus auf die Erde gekommen war, deutlich und sichtbar geworden. Gesetzliches Wesen hatte sich breit gemacht. Macht und Kontrolle wurden mit dem Wort von Gott ausgeübt. Und hatte sich zwischen Gott und die Menschen geschoben. Als Jesus nun Mensch war und 3 Jahre lang das Reich Gottes ausbreitete, war es einer seiner Schwerpunkte, genau die auf diesen Punkt einzugehen. Man erlebt ihn eigentlich fast am aggressivsten an der Stelle. Die liebevolle Seite, die man sonst von ihm kennt, die gibt er manchmal dort ganz auf und man staunt über die, sagen wir mal, Energie, die von ihm ausgeht, wenn es um genau diesen Teil geht. Nämlich um den Teil des gesetzlichen Wesens, das sich einfach erdreistet, etwas in Anspruch zu nehmen, was Gott in seiner Liebe ganz anders gemeint hat. Und eine Wiederholung dieser Gesetzlichkeit und Entfernung von Gott brauchte es nicht noch einmal. Und die braucht diese Welt auch nicht noch einmal. Selbst wenn wir immer wieder dazu neigen und selbst wenn die Gefahr groß ist Und gerade wir, so viele von uns mit ihrer preußischen Herkunft, wir sind besonders gefährdet. Also 3/4 meiner Herkunft ist ostpreußisch. Ich weiß, ich bin im Gefährdungspotenzial. Ich gehöre zu der Zielgruppe der Gefährdeten. Es brauchte einfach eine neue Kraft. Es brauchte diese ständige Gegenwart Gottes in und mit uns. Es brauchte diesen Heiligen Geist. Heute feiern wir Pfingsten. Wir haben schon davon gehört. Christiane, ich bin beeindruckt. Mindestens 4 Menschen haben die gute Botschaft, 5 waren es, 5 haben die neue Botschaft gehört im Sportstudio. Also das ist schon mal wirklich eine gute Zahl. Aber es ist in der Tat so, dass die meisten Menschen, insbesondere natürlich die Nichtchristen, überhaupt die Bedeutung von Pfingsten nicht kennen, sondern sich gerade mal auf einen freien Tag freuen. Tatsächlich aber gab es eben dieses unfassbare Ereignis. 50 Tage nach dem Passafest, diesem Befreiungsfest, dem Fest der Juden, das sie als Befreiung gefeiert haben, das wir heute als Ostern feiern und damit auch 50 Tage nach der Auferstehung von Jesus, feiern wir die erste Ausgießung des Heiligen Geistes und damit auch so etwas wie die Geburtsstunde der Gemeinschaft der Heiligen, der Ekklesia, der Kirche Jesu. 50 Tage nach dem Passafest feiern die Juden das Fest Shavuot, ein Erntedankfest, ein Erntedank auf die Weizenernte, die da zu Ende gegangen ist. Und Shavuot bedeutet sowas wie Wochen und weist eben auf diese 50 Tage hin und vollendet 7 Wochen nach dem Passafest. Und auch aus dieser Tradition stammt das griechische Wort oder der griechische Name Pentakoste, der 50. Und aus diesem griechischen Begriff ist eben das Wort Pfingsten entstanden für uns. Also wir feiern den 50. Tag nach der Auferstehung von Jesus. So viel zur Geschichte und zur Kultur. Ich glaube, es ist schon gut, wenn wir das auch verinnerlichen, weil es nicht nur diese geistliche Dimension hat, sondern dass wir auch begreifen, es gibt eine kulturelle Dimension, die sich auch lohnt weiterzugeben und sprachfähig zu sein. Aber trotzdem können wir es ja nicht so richtig begreifen, ne? Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, was heißt denn das? Wie kann man das denn anfassen? Und wir wollen auch immer alles begreifen. Kinder wollen schon immer alles begreifen. Steve hat uns darauf hingewiesen, Kinder zu sein. Nun sind wir Kinder Gottes und würden es doch gerne begreifen. Und man kann es so schlecht begreifen. Aber gleich ganz am Anfang der Bibel im 1. Mose und im 2. Vers steht schon etwas vom Geist Gottes. Also die Geschichte mit Gott für uns verfügbar fängt an unmittelbar im 2. Satz mit dem Geist Gottes. Der Spiritus Sanctis, der Geist des Heiligen Gottes, der Heilige Geist, der eben von Anfang an existierte. Im Alten Test lesen wir vom Heiligen Geist, es gab da Menschen, und die bekamen dadurch Mut und Kraft und Weisheit und Ausstrahlung. So wurde Gideon vom Geist des Herrn ergriffen und wir können erfahren, dass er mit einer kleinen Heerschar, die ihm Gott noch ließ, er wollte nämlich mit viel mehr Menschen losziehen, aber Gott gab ihm nur 300 Männer, mit denen er losziehen sollte. Und mit diesen 300 Männern befreite Gideon Israel. Dann gab es da Daniel. Gott gab ihm den Heiligen Geist, der in ihm wohnte, Weisheit und er konnte die Träume des Königs Nebukadnezar, konnte er deuten und treffsicher aussagen, was sie zu bedeuten hatten. Und sie hatten eine hohe politische, historische Bedeutung. Simson wurde vom Heiligen Geist ergriffen und führte dann einen siegreichen Feldzug. Oder Micha, der Prophet, der sagt, mich aber hat der Herr mit seinem Geist erfüllt und mir die Kraft und den Mut gegeben, für das Recht einzutreten. Möchte nicht jeder von uns Mut, Weisheit und Kraft in sich tragen und diese auch ausstrahlen? Wünschen wir uns das nicht irgendwie alle ein bisschen? Aber wie ist deine Lebensrealität? Stattdessen aber fürchten wir uns doch häufig und reden uns Minderwertigkeitsgefühle ein und Schwachheit. Wir fürchten uns vor der Zukunft, vor der Entfremdung und rechnen täglich damit, dass bei uns eingebrochen wird oder wir vielleicht von einem Ausländer überfallen werden. Dabei ist nachgewiesenermaßen statistisch erhoben die Angst der Menschen 60 Mal größer als die reale Situation, dass tatsächlich so etwas eintritt. Also die gefühlte Angst ist viel, viel größer als die Realität, um die es wirklich in unserem Leben geht. So sind wir Menschen. Das können wir uns gut einreden. Den Teil schaffen wir hervorragend. Greta Silver, der ein oder andere mag sie kennen, die sich auch gegen die Angst vorm Älterwerden, also ich gehöre auch zu dieser Zielgruppe, ja, die sich gegen die Angst vorm Älterwerden aufstellt und dieses Buch geschrieben hat, unter anderem so eine Bloggerin, wie Brausepulver auf der Zunge, glücklich sein ist keine Frage des Alters, sagt zum Thema Angst Folgendes. Was für eine Lebensverschwendung. Stell dir vor, du hast dein ganzes Leben lang Angst, dass bei dir jemand einbricht. Und es kommt nie jemand. Und wir haben Angst vor dem Versagen und davor, dass wir in der Gesellschaft ohne Abitur und doppeltem Studium nicht mehr bestehen können und haben in allen Dingen immer das Empfinden, wir müssen hinterher, hinterher, hinterher. Und dann machen wir eben halt genau das und es geht nicht anders und wir treiben unsere Kinder ins Abitur, weil unsere Gesellschaft das unbedingt braucht, weil das die einzige Chance ist, eine gute Zukunft zu haben und so weiter und so weiter. Dieter Nuhr, der Kabarettist, kommentiert das übrigens folgendermaßen. Wir werden in absehbarer Zeit mehr als 70% der Schulabsolventen haben, die Abitur gemacht haben. Das wiederum wird uns in einen massiven Fachkräftemangel hineintreiben. Und wir werden nicht mehr klarkommen. Und wir werden dann den Psychologen anrufen, weil unser Wasserhahn tropft. Und dieser Psychologe wird uns dann so trainieren und therapieren, dass wir uns daran gewöhnen, dass der Wasserhahn tropft. Wir reden gern über unsere Schwachheit und vielleicht ist es ja auch manchmal so, dass wir schwach sind. Aber darum geht's ja gerade. Muss ich als Christ ein Schwächling sein? Paulus sagt, wenn ich mich schwach fühle, dann kann Gott stark sein. War Paulus deshalb ein Loser? War Paulus ein Schwächling? Wenn du an Paulus denkst, denkst du an Loser und Schwächling? Ich nicht. Paulus hatte erkannt, was für ihn zählt. Er hat Jesus sagen gehört, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Möchtest du auch diese Kraft haben? Streckst du dich auch nach dieser Kraft aus? Wäre es nicht cool? Genauso wie Paulus. Oder wenn wir das Wort gehört haben von Petrus. Ich meine, dieser Petrus, der als Jesus verraten hat, ja, in sich zusammenbrach und dann hinterher aber Jesus, die ganze Liebe von Jesus erlebt hat, wie Jesus ihn fragt, liebst du mich? Und er sagt das und er wiederholt das und weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Jesus hatte einen Auftrag für ihn, obwohl genau das, was Jesus schon gesehen hatte, passierte. Nämlich er verriet ihn dreimal. Und dennoch hatte Jesus in seiner Liebe ein großes Zutrauen in ihm. Warum? Weil er wusste, wenn er Jesus bei Petrus sein wird, dann wird Jesus diese kraftvolle Regierungsrede halten, die er dort im Haus, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, gehalten hat. Das ist eine Rede von einem anderen Petrus als den, den wir erlebt haben, als er verzagt und traurig und völlig zerbrochen in sich zusammengefallen dort war und es nicht fassen konnte, dass ihm das passiert ist, was ihm passiert ist. Und dann steht da ich stelle mir das immer so vor, ja, die sind da und das Spektakel, das Brausen, da ist sonst was alles in diesem Haus. Und dann steht da Petrus mit den Elfen auf. Also alleine schon diese Theatralik, diese Spannungskurve, die da entsteht, steht dort auf und fängt diese Rede an. Wow, was für eine Kraft, was für eine Energie ist da ausgegangen. Habe ich alles nicht aufgeschrieben, aber ist egal. Muss raus. Ja, wenn du auch diese Kraft haben möchtest, dann ist die Frage, bist du offen dafür, dass diese Kraft wirklich in dir wohnen kann? kann Jesus in deinem Herzen wirklich wohnen und leben und auch überleben? Auch in schwachen oder vielleicht in Schwachheit und auch in schwachen Momenten? Oder muss er dann verhungern? Ist deine Wohnung so hergerichtet und bewohnbar, dass Jesus darin leben kann und auch möchte? Also ihr wisst, es braucht nicht viel bei Jesus. Also als er geboren wurde, fand es in einem Stall statt und er lag in einer Futterkrippe. Also du musst dir nicht die tollsten Mahagonimöbel kaufen. Er lag dort in einer Futterkrippe und der Friede Gottes wurde auf Erden ausgerufen. Dennis hat dazu in seiner Predigt einen Hinweis gegeben, den ich mir gut gemerkt habe. Ein Statement. Der Friede Gottes ist die Anwesenheit Gottes. Es ist der Heilige Geist, dieser Christus in dir, ist letztendlich, wenn dieser Heilige Geist in dir ist, dann ist die ganze Gottheit, dann ist die ganze Gottheit in dir, weil Jesus in dir wohnt. Die Welt, Menschen aus Fleisch und Blut, konnten Jesus nur mit ihren körperlichen Augen wahrnehmen. Als er Mensch und eben gegenwärtig Fleisch und Blut war, haben sie ihn gesehen. Eine geistliche Wahrnehmung von Gott, also wie kriegen wir das jetzt auf die Reihe, wird uns nur dann gelingen, wenn wir auch geistlich neu geboren sind. Weil unser fleischlicher Leib wird es nicht schaffen, dass wir Jesus vor unseren Augen erkennen. Aber unsere geistlichen Augen werden dazu fähig sein. Eine geistliche Wohnung, in der Gott, in der Jesus wohnen kann, können eben somit nur Menschen haben, die sich neu geistlich ausgerichtet haben oder neu geistlich ausgerichtet sind und die Gegenwart, die Anwesenheit Gottes suchen, ihn einladen, ihn wohnen lassen. Wie aber kann Gott nun anwesend sein? Dazu sollten wir vielleicht eines begreifen, nämlich, dass wir nicht das tun können, was Gott tun kann und tun möchte. Aber wir sollten ebenso auch begreifen, dass Gott nicht das tun wird, was wir selber tun können. Zum Beispiel vielleicht einmal die Wohnung aufräumen und putzen. An unseren Gewohnheiten und an unserem Charakter können wir durchaus selber arbeiten. Gott zwingt uns nicht dazu, anders zu werden, sondern er lädt uns dazu ein. Und er freut sich darüber, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm suchen. Also es ist ein Stück weit bei uns. Wir sollten also ein Stück weit an uns selber arbeiten und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod im Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an der rechten Seite des Vaters. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch auch weiterhin ihm im Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles dran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. So an die Philippa geschrieben oder wenn man das in der Hoffnung für alle anschaut, dann steht dort der Satz, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Also da ist ein Teil, der nicht jetzt im Schuften und im Schweiß bekommen oder sonst wie sich bewegt, aber trotzdem mit einem Respekt daran zu arbeiten und offen zu sein, dass diese Wohnung, in der der Heilige Geist einziehen möchte, dass die auch hergerichtet ist dafür, dass die fähig ist, dafür den Heiligen Geist auch aufzunehmen. Und ich meine, bei der Rettung, da hören wir ja immer, Hauptsache nicht in die Hölle, Hauptsache in den Himmel. Es mag ein Teil sein, der uns bewegt, aber ist das alles? Geht es nicht um das Leben und um mehr als nur nicht in die Hölle zu kommen? Geht es nicht darum, dass wir in seinem Handeln, wenn wir jetzt auch an Mission und an den Auftrag, den wir bekommen haben, denken, geht es dann nicht darum, dass wir im Hier und Jetzt leben, und nicht nur darauf Acht geben, dass wir nach dem Leben leben. Dass sein Wesen in uns wohnt und in uns lebt, ist das nicht die Hauptsache? Dazu ist es erforderlich, dass wir Initiative ergreifen, Jesus in uns aufnehmen und ihn eben nicht verhungern lassen. Er schleicht sich nicht einfach so unerlaubt bei uns rein, aber er sehnt sich danach, bei uns zu wohnen. Und dann gilt das, was Paulus an die Galater geschrieben hat. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Und wenn wir uns danach ausrichten, dann reden wir nicht mehr von Gott oder über Gott, sondern reden wir mit Gott. Dann tun wir das, was wir tun, nicht mehr für Gott, sondern mit Gott. Dann ist es nicht mehr ein Dienst, sondern dann ist es ein Leben. Dann ist es eine Beziehung. Die Frage ist doch, tue ich etwas mit meinem Ehepartner gemeinsam oder tue ich es für ihn? Wenn ich es immer nur für ihn tue, mag es auch eine gute Motivation geben. Aber ist es das, was Beziehung wirklich ausmacht? Ist es nicht das Miteinander? Ich tue es mit ihm. Dann wissen wir gleichzeitig dennoch, dass wir zwar abhängig sind von ihm, aber nicht hilflos, weil wir es erfahren nämlich. Das Besondere an Jesus war ja, dass er bereit war, den Platz im Himmel in dieser Herrlichkeit, das muss man sich einfach mal vorstellen, der war an der Seite seines Vaters, den war er bereit aufzugeben und ihn einzutauschen mit einem Leben auf der Erde. Und die Frage ist, sind wir bereit, bist du bereit, deine Komfortzone aufzugeben, damit etwas Größeres geschehen kann? Wenn wir bereit sind, uns auf den Weg zu machen nach dieser lebendigen Beziehung, dann werden wir dahinter eine Herrlichkeit erleben, über die wir nur staunen werden. Dann werden wir einen Frieden, einen nicht nachvollziehbaren Frieden in uns tragen, der auch einen Wohlklang und einen Wohlgeruch von uns ausgehen lässt. Dann wird der Friede Gottes in uns nicht nur sein, sondern er wird von uns ausgehen. Er wird sichtbar, er wird fühlbar, er wird erfahrbar sein, auch für andere Menschen. Mir kommt dieses alte Lied, eine Hymne, in den Sinn. Vielleicht kennt ihr es, When Peace Like a River. It is well with my soul. In der deutschen Übersetzung, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl in dem Herrn. Und wenn man diesem Lied nachgeht und mal schaut, wer das gedichtet und gemacht hat, dann ist das ein Mann, der ein Horatio Gates Stafford, 18. Jahrhundert, der alles verloren hat an Vermögen und sonst was, sich trotzdem für die Bedürftigen und für die Armen hingegeben hat, dann auf einer Schiffsreise seine zwei Töchter verliert, die untergehen, seine Frau überlebt noch, er fährt sofort zu seiner Frau hin. Und in diesem ganzen Leid, wo er alles verloren hat, wo er nur wirklich Grund hätte, zu Gott zu schreien, wütend zu sein, verzweifelt zu sein, sauer zu sein, schreibt er dieses Lied, das um die Welt geht. Dass eine Hymne geworden ist und das ausdrückt, wie im Leid der Friede Gottes ihn so ergriffen hat, dass ihm wohl war, obwohl er gelitten hat ohne Ende und Schmerz hatte ohne Ende. Und vielleicht ist das, was du heute als Sackgasse empfindest, genau der Weg in eine neue Zukunft, die Gott mit dir gehen möchte. Schauen wir auf Moses mit dem Volk Israel. Der Feind war hinter ihnen, das Meer war vor ihnen. Es fühlte sich an, wie es geht nicht mehr weiter. Und Gott hatte vor, das Meer zu teilen und sie in das gelobte Land zu lassen. Schauen wir uns die Jünger an. Es wirkte wie das Ende, als sie auf dem Weg nach Emmaus waren. Und es wirkte, als wenn es nicht mehr weitergeht. Es war Sackgasse, es war Katastrophe. Und danach öffnet sich ein Weg, der die Welt verändert. Lass uns nicht auf die Feinde schauen, die hinter uns sind. Sondern lass uns den Weg auf Gott richten, lass uns mit ihm gehen. Wenn wir die Blickrichtung ändern, werden wir nicht mehr auf das Grab schauen, werden wir nicht mehr auf die Feinde schauen, sondern werden Gott sehen. Und Jesus sagt, Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. In manchen Übersetzungen steht einen anderen Beistand, einen Tröster, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen und ich lebe, werde leben. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Hey, hört ihr das? Keine hilflosen Waisen. Er ist zu uns gekommen und hat uns den Heiligen Geist als Helfer, als Anwalt, als Tröster, als Beistand gesendet. Und damit möchte ich jetzt schließen. Und es steht geschrieben, es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Ältesten sollten Träume haben. Das sind diese kraftvollen Worte des Propheten Joel, schon lange bevor Jesus gelebt hat. Und Petrus zitiert diese im Heiligen Geist, als dieser Heilige Geist über diese 3000 Menschen dort gekommen ist. Und er steht dort an und erzählt ihnen das in einer kraftvollen Weise. Ihr Lieben, was sollte uns noch davon abhalten, dass dieser Geist, der ausgegossen ist auf alles Fleisch, in uns wohnt und damit das Wesen Jesu ganz bestimmt und die Gottheit wirklich in uns ist? Alleine schon dieser Gedanke, die Gottheit in uns ist. Für manche mag es fast anmaßend klingen, aber es ist von Gott so gemeint. Es ist so großartig. Vielleicht ist dies heute der Tag in deinem Leben, vielleicht ist es der erste Tag in deinem Leben, wo du nicht mehr weise, nicht mehr heimatlos, leer, kraft und hilflos sein musst. Vielleicht ist heute der erste Tag in deinem Leben, wo du erkennen kannst, dass du nicht in der Sackgasse steckst, sondern dass ein neuer Anfang auf dich wartet. Vielleicht ist heute der erste Tag in deinem Leben, wo du aufhörst, auf die Feinde in deinem Rücken zu schauen und nicht mehr wie das Volk mit Mose, mit deinem Leben und mit deinen Lebensumständen haderst und wieder zurück nach Ägypten willst, sondern erkennen kannst, dass sich das Meer vor dir teilen wird und dass Gott das Meer vor dir teilen möchte. Ich schließe mit den Worten aus dem 2. Korinther 13,13. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Sei mit uns auch am heutigen Tag. Amen.